SWR aktuell, mondial.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Marc Kleber.
Und ich bin Esther Saub. In diesem Podcast sind wir neugierig auf ganz unterschiedliche Menschen. Wir sprechen als Journalistinnen und Journalisten mit Ihnen über Ihre Geschichten, Ihre Ziele und das, was Sie bewegt.
Das ist unsere zweite Folge der Sommerserie Heimweh, Fernweh. Und die haben wir aufgenommen am Ende des Monats Juli 2021. Also Sommerferienzeit ist da.
Genau. Und wenn ihr das hier hört, bin ich hoffentlich auch schon weg in Norditalien. Wenn die Corona-Zahlen bis dahin nicht raufgehen. Nix wie weg, denken ja vermutlich viele von uns in diesem zweiten Pandemiesommer. Aber plötzlich muss man sich das Reiseziel nach den Inzidenzzahlen aussuchen.
Tja, und wie geht's eigentlich denjenigen, die Heimweh haben statt Fernweh, die also nicht endlich mal wieder weg wollen von hier, sondern auch irgendwohin in eine zweite Heimat, die sie wegen der Pandemie vielleicht lange nicht besuchen konnten? Heute sprechen wir jedenfalls mit zwei Menschen, die Fernweh und Heimweh zu ihrem Beruf gemacht haben.
Wir sprechen mit Yavuz Aslan. Er ist Geschäftsführer von Schwabenland Reisen am Stuttgarter Flughafen und sitzt hier mit uns im Studio. Hallo, Herr Aslan.
Ich grüße Sie.
Und wir halten natürlich auch hier im Studio ganz streng alle 3G-Regeln ein. Und wir haben in Rennerode in Rheinland-Pfalz zugeschaltet Cyrus Nurishat. Der ist zweiter Bundesvorsitzender des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros. Und er ist spezialisiert auf Reisen in den Iran und in die USA. Coole Paarung, Herr Nurishat. Herzlich willkommen.
Dankeschön und schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, vorweg vielleicht mal eine Frage an Sie beide. Hand aufs Herz, machen Sie dieses Jahr Urlaub?
Ja.
Wohin?
Ja. Tatsächlich habe ich vor, Ende August nach Sardinien zu fahren.
Wir drücken die Daumen.
Und Herr Nurishat hat auch schon ein Ja gesagt. Wo geht's bei Ihnen?
Ja, ich schließe mich viel meiner Kunden an und bleibe dieses Jahr tatsächlich in Deutschland. Da ich hier noch viele weiße Flecken habe, versuche ich die ein bisschen zu schließen und es geht nach Bayern.
Bayern ist ein weißer Fleck bei Ihnen?
Ein Teil von Bayern, ja. Also ich kenne zwar schon viele Ecken, aber nicht alle.
Um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, Sie beide, haben wir Sätze vorbereitet und wir bitten Sie, die einfach kurz und spontan zu vervollständigen. Wir fangen mal an bei Ihnen, Herr Nurishat. Reisen bedeutet für mich?
Alles.
Kurz und bündig.
Ja.
Das ist noch Gelegenheit nachzufragen, hoffentlich, lieber Herr Nurishat. Herr Aslan, als Familie waren wir immer in?
Sehr oft in der Türkei.
Sie sind in der zweiten Generation jetzt hier in Deutschland, ne?
Ja, ich bin in der zweiten Generation. Mein Vater ist 1973 nach Deutschland gekommen und wir haben dann kontinuierlich immer alle 2 Jahre die Heimat in der Türkei besucht. Und tatsächlich habe ich meine Sommerferien, ob es jetzt in Istanbul und Kappadokien oder im östlichen Teil der Türkei bis in den Araret-Gebirge meine Sommerferien verbracht.
Ich frage mal weiter den Herrn Nurishat. Wenn ich Fernweh habe?
Das ist ja ganz schwierig. Dann fange ich an, meine Angebote durchzusuchen.
Das heißt, das Reiseziel ist dann vor allem Iran oder USA?
Nein, weder noch. Also für mich selber versuche ich, möglichst an viele Stellen auf der Welt zu kommen. Der Iran war ja viele Jahre eingeschränkt. Dadurch war es mir fast 40 Jahre nicht möglich, dahin zu reisen. Und in der Zeit haben wir dann natürlich, sage ich mal, die Destinationen abgegrast, die meine Kunden auch gerne sehen wollen, damit man denen auch möglichst viel darüber sagen kann.
Vom Fernweh zum Heimweh, Herr Aslan. Heimweh hatte ich zuletzt als?
Tatsächlich ist dieses Gefühl öfters da. Immer wieder, wenn ich im Ausland bin, habe ich Heimweh nach Tübingen, Reutlingen, in meine Heimatstätte, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Falls es wirklich ein Heimweh gibt, ist es das Ländle, was in mir hervorruft.
Das klingt so, als wäre eigentlich, also so würde ich es für mich jedenfalls auch sagen, das Schönste am Reisen, dass man wieder nach Hause kommen kann.
Definitiv ist das Schönste am Reisen, dass man nach Hause kommen kann. Aber es ist natürlich auch das Schönste, wenn man nach Hause kommt und die Eindrücke mitnimmt und sie dann hier weitergibt, quasi als Botschafter der Kulturen und der geografischen Lage, die man dann auch weitervermittelt.
Letzte Runde. Herr Nurishat, für mich beginnt der Urlaub wenn?
Wenn ich das Wasser sehe und in der Sonne sitze.
Und noch einmal an Sie, Herr Aslan. Mein Traumziel, Und zwar eins, wo ich noch nicht war, ist?
Der Iran.
Da können Sie sich jetzt mit Herrn Nurisha zusammentun.
In der genau. Tat, das war wirklich ein Traumziel. Ich schätze das Land sehr mit der jahrtausendalten Geschichte und würde es sehr, sehr gerne Isfahan und so besuchen. Und vielleicht können wir tatsächlich mit Herrn Nurisha dann uns zusammenschließen und die Reise dort.
Würde mich freuen.
Sie sind ja jetzt, Herr Aslan, für diese Aufnahme direkt aus Ihrem Reisebüro vom Stuttgarter Flughafen hier ins Funkhaus gekommen und ich oute mich jetzt mal einfach. Ich kann mich nämlich überhaupt nicht erinnern, wann ich zuletzt in einem Reisebüro war. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch sonst habe ich irgendwie Reisen, wenn ich sie buchen musste, im Internet gebucht. Und deswegen habe ich für die Vorbereitung auf diesen Podcast mich mal gefragt, wer denn überhaupt noch ins Reisebüro geht, statt die Reisen im Internet zu buchen. Wer kommt zu Ihnen?
Ja, es ist für uns Reisebüroinhaber, Betreiber und Mitarbeiter immer wieder erstaunlich, wenn wir immer wieder hören, wenn unsere Bekanntschaften, Freunde sagen, ich war die letzten 20 Jahre nicht mehr im Reisebüro oder ich buche halt übers Internet meine Flüge. Ich bin ja einer der Reisemarktsprecher am Flughafen Stuttgart. Wir haben da ein Reiseoutlet und ich kenne die Zahlen von mir, aber auch von meinen Kollegen. Wir haben immer zweistellige Zuwächse gehabt in den letzten Jahren, auch vor der Pandemie. Und auch bei den stationären Reisebüros in unseren eigenen Filialen hatten wir immer einen regen Verkehr. Mhm. Natürlich sind die Zuwächse in den Internetportalen mir auch bekannt. Die machen allerdings mit Rabattaktionen ihre Zuwächse. Wir machen sie mit qualitativer Beratung.
Darf ich nochmal nachfragen, Herr Aslan, weil ich jetzt erstaunt bin. Die Corona-Krise hat ja die Reisebranche ganz schön gebeutelt, auch die Reisebüros, war mein Eindruck. Deswegen war ich jetzt ganz überrascht. Gilt das auch für die Corona-Zeit, dass die Zahlen der Reisebüro-Besucher bei Ihnen zugenommen haben?
Also es ist tatsächlich so, dass die Corona-Pandemie die Reisebüros am stärksten getroffen hat. Sie müssen ja so sehen, der klassische Reisebürokunde bucht seine Reise ein Dreivierteljahr vorher. Und es ist tatsächlich so, dass Sie dann Ihre Provision als Reisebüro erst nach der erfolgreichen Abreise des Kundens bekommen, meistens 6 bis 8 Wochen nach der Reise. Und so mussten sehr viele Kollegen von mir, aber auch wir, unter der bitteren Medizin der Pandemie merken, hoppla, die Arbeit 2019 ist total im Sande begraben worden, weil wir 2020 im März eine weltweite Pandemie hatten und die Bundesregierung alle Flüge eingestellt hat. Somit konnten wir ab März keinen Cent mehr verdienen. Das war natürlich bitter. Wenn Sie es so sehen, haben wir den Schaden schon rückwirkend auf 2019.
Das passt zu den Zahlen, die du recherchiert hast, Marc. Die fand ich ganz schön schockierend, ehrlich gesagt, über die Einbrüche der Reisebüros.
Ja, ja, wir haben mal nachgeschaut beim Deutschen Reiseverband. Der hat da einiges zusammengestellt. Und da verzeichnen nach den Zahlen die Unternehmen der Reisewirtschaft mehr als 80% Umsatzausfälle. Dies entspricht einer Größenordnung von 28 Milliarden Euro für das Jahr 2020. Schließe ich einfach mal die Frage an, ganz banal, Herr Nurisha, wie geht es denn Ihrem Geschäft?
Also mir persönlich muss ich sagen, glücklicherweise, seit wir jetzt wieder öffnen dürfen, relativ gut. Das verdanke ich meinen Kunden, auch meinen Stammkunden und den vielen jungen Kunden, die jetzt neu dazukommen. Aber es ist tatsächlich so, wie der Aslan sagt, also die Grundproblematik war natürlich, wir haben bis zum März 2020 gearbeitet und haben dann rückwirkend die Provisionen zurückgezahlt, die wir uns in 2019 schon erarbeitet haben. Das heißt, ganz viele der Kollegen mussten immense Summen aufbringen, um das überhaupt abwickeln zu können und das Jahr zu überstehen. Und da wurde sehr stark in die eigenen Rücklagen gegriffen. Auch wenn wir ein wenig abfangen konnten über die Überbrückungshilfen, sind viele Kollegen mit eigenem Risiko und eigenem Kapital in die Zeit gegangen und haben sie damit gestemmt. Und von daher sind wir froh, und dankbar, dass es jetzt zumindest ab Juni wieder angefangen hat zu laufen und stehen jetzt wieder vor der Problematik, dass die Bundesregierung mit ihrer geplanten Testpflicht uns das Leben wieder schwerer macht.
Gab es einen Punkt, Herr Nurisha, wo Sie gedacht haben, boah, das funktioniert nicht mehr, ich muss jetzt mein Reisebüro dicht machen?
Den Gedanken hat man zwischendurch immer gehabt, ja. Andererseits bin ich ein Kämpfer und habe gesagt, ich habe mir hier was aufgebaut und ich habe es geschafft, mich zu etablieren. und bin fest davon überzeugt, dass ich es auch schaffe. Und das war der Grund, warum ich durchgehalten habe. Aber es war schon zwischendurch immer mal wieder sehr eng und sehr stramm, auch von der finanziellen Situation her.
Sie, Herr Aslan, haben einen großen Teil des Umsatzes durch Türkei-Reisen, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch, auch weil viele deutsch-deutsche Reiseunternehmer diesen Markt vielleicht gar nicht so schnell entdeckt haben wie andere, die da näher bekannt sind mit dem Land. Und dazu haben wir auch Zahlen gefunden. Die Anzahl der Reisenden in die Türkei hat sich nahezu halbiert von 2019 auf 2020, von 4,4 Millionen auf 2,3 Millionen.
Ja, es ist tatsächlich so. Allerdings, die Türkei hat nur einen 50-prozentigen Rückgang gehabt. Wenn man jetzt die Zahlen in Kanaren oder in Griechenland anschaut, mein Gott, die haben ja noch mehr Rückgänge gehabt. Der Grund, wieso wir in der Türkei nur einen 50-prozentigen Rückgang haben, ist es tatsächlich, dass wir Migranten, Kinder in der zweiten, dritten Generation haben, die noch in den Urlaubsland geflogen sind. Was übrigens auch für die Nischenländer im Balkan, wie zum Beispiel mit Kosovo-Albanern, die hier geboren und aufgewachsen sind, wenn sie im Herbst oder im Frühjahr bei uns am Flughafen Stuttgart waren, haben sie Flüge nach Istanbul und Pristina entdecken können, hauptsächlich.
Sind Sie jetzt optimistisch, dass es dieses Jahr wieder mehr werden?
Tatsächlich ist der Monat Juni für uns Reisebüros sehr erfreulich gewesen. Allerdings im Juli hat es dann wieder angefangen, die Buchungen wieder rückgängig zu machen, weil einfach die Delta-Variation jetzt im Gange ist. Und ich bin der Meinung gewesen vom Tag aus an, es gibt kein unsicheren Reiseland, sondern den unsicheren Touristen. Ich bin für eine Testung. Sie können am Flughafen Stuttgart von morgens 7 Uhr bis abends 18 Uhr in so einem Testzentrum für 59 Euro einen PCR-Test machen, der 48 Stunden gültig ist und zu 99,9% sicher ist. Und mit dem Test können Sie fliegen. Und ich begrüße es, dass die Bundesregierung jetzt die Testpflicht nach der Einreise bringt. Allerdings, was ich als sehr unfair gegenüber den Pauschalreisenden, die fliegen, empfinde, haben die Autoreisenden nicht gehabt. Also es sind sehr viele Kunden von uns auch in den Balkan gefahren und ich verstehe das nicht. Mein Kunde, der nach Montenegro fliegt und in Budva seinen Urlaub verbringt mit dem Flieger, der muss sich doppelt testen. Aber mein Kunde, der nach Kroatien fährt, der kommt testfrei wieder zurück. Das finde ich persönlich sehr fahrlässig und da misst der Gesetzgeber Zweiermaß.
Herr Nourishat, jetzt ist schon ein Stichwort gefallen, nämlich die Migrantenkinder, die nach wie vor in Destinationen fahren, die vielleicht denjenigen, die ihr Urlaubsziel völlig frei und unabhängig von der Biografie auswählen, nicht mehr so sicher erschienen sind. Was beobachten Sie denn da in Ihrem Alltag? Reisen, Nachkommen von Migranten, die ja alle immer schon eine große Reise hinter sich haben, nämlich die Reise damals nach Deutschland, reisen die anders als Leute, die immer noch da wohnen, wo auch ihre Urgroßeltern geboren wurden?
Von dem Reiseverhalten der hier lebenden Migranten muss ich sagen, manche können natürlich nicht in ihr Heimatland zurück. Da sehe ich es immer wieder, dass in Nachbarländer gereist wird, um die Familie zu treffen. Weil halt eben im Falle einer Flucht oder einer politischen Verfolgung die Einreise in das eigene Land zum Teil ja gar nicht mehr möglich ist. Also ich habe zum Beispiel Eritreer, die dann nach Äthiopien reisen oder auch in meinem Fall Perser, die lieber in die Türkei gehen oder nach Dubai.
Und treffen die da dann auch ihre Verwandten, Herr Nourishat?
Genau, die Perser im Iran fliegen dann halt eben in die Türkei zum Baden oder zum Urlaub oder nach Dubai, weil es halt relativ kostengünstig ist. Und treffen sich dann dort mit der Familie. Das haben wir relativ häufig.
Ich weiß, wir können jetzt in unserem Podcast hier bei SWR aktuell mondial schon einen Schritt weitergehen. Aber Esther, mir brennt eine Frage noch unter den Nägeln, weil ich mir bei den großen Zahlen, die wir vorhin hatten, also das Reiseverhalten der Deutschen und nicht nur der Deutschen ist total eingebrochen, mich gefragt habe, Herr Aslan und Herr Nourishat, was macht das mit Ihren Partnern in den betroffenen Ländern? Also Sie haben die Überbrückungshilfen der Bundesregierung erwähnt, die Ihnen geholfen haben. Aber Herr Nourishat, jetzt mal, um mit Ihnen anzufangen, wie ist das in Ihrem Fall? Sie haben ja auch noch Verwandte im Iran. Bricht da was zusammen? Müssen da Leute sich vielleicht neue Arbeit suchen oder sind verzweifelt?
Ja, also es ist so, ich habe ja Verwandtschaft in Teheran und auch im Umland, die ja auch eine eigene Incoming-Agentur betreiben und unsere Gruppen ja auch verwaltet haben. Da ist es natürlich so, dass Incoming-Geschäft komplett weggebrochen ist, weil halt keine Gäste aus dem Ausland in den Iran kommen.
Ganz kurz, Incoming-Geschäft heißt für diejenigen, die sich in der Reisesprache nicht so auskennen?
Das ist quasi die Abwicklung der Reise vor Ort. Das ist das, was meine Kollegen vor Ort machen. Die organisieren die Reisen und versorgen die Kunden, bringen die unter, organisieren die Bustransfers und so weiter und so fort. Also alles, was an Landleistung vor Ort erbracht wird.
Dankeschön.
Und da ist es tatsächlich so, dass dieses Geschäft ja komplett weggebrochen ist. Das fing jetzt beim Iran natürlich schon durch Trump an und dann folgte die Pandemie. Also von daher sind wir da schon etwas länger in dieser schwierigen Phase, was natürlich auch zur Folge hat, dass das Einkommen komplett weggebrochen ist. Hinzu kam dann das Geschäft für die Perser oder für die Iraner, die dann häufig auf Kreuzfahrten gegangen sind, von Italien aus oder dergleichen, was im gleichen Atemzug, sag ich mal, auch dank Trump weggebrochen war. Und damit fing das Ganze schon in 2019 an, sehr schwierig zu werden. Und die Folge daraus war natürlich, dass die Büros zusammengeschrumpft wurden und dann auch die Betreiber in dem Fall sich überlegen mussten, wie sie das Ganze stemmen. Und ich kenne genügend Fälle, wo die Häuser verkauft wurden, um halt eben einfach den Lebensunterhalt zu sichern. Also Einkommen ist da einfach keins mehr.
Wie ist es mit den Menschen in der Türkei, mit denen Sie zusammenarbeiten oder in Griechenland oder wo sonst die Reisen eingebrochen sind, Herr Aslan?
Tatsächlich kenne ich da einige Lebensgeschichten, die eine Wandlung mit der Pandemie angenommen haben. Eine gute Freundin von mir, die hier geboren, hier aufgewachsen, hier die Schule abgeschlossen und dann in der Türkei ihren Glück in der Touristik ausgesucht und nach 15-jähriger beruflicher Erfahrung in der Türkei ihren Job dann los wurde und dann hierher zurück ins väterliche Haus nach Deutschland kommen musste und dann jetzt keine Arbeit mehr zu haben und dann wieder als Callcenter-Mitarbeiter zu arbeiten. Das ist sehr traurig. Ich habe Kollegen, die in verschiedenen Destinationen sind, die in Heraklion eine Mietwagenstation haben, die in Hurghada ein Reisebüro haben. Es fehlt der Deutsche. Es fehlt der deutsche Urlauber, der Pauschalreisende, aber es fehlt auch der Italiener. Sie können weltweit unterwegs sein. Immer wenn sie eine Kulturstätte besuchen, werden sie auf zwei oder drei Völkergruppen treffen. Das sind meistens die Italiener immer am vordersten Front. Die zweiten wollen sie auch haben, das sind die Deutschen. Und die dritten sind nicht die Chinesen, sondern die Japaner.
Okay.
Ist tatsächlich so. Es hat mich immer fasziniert, in allen Ländern, wo ich unterwegs war, ob es jetzt im Orient war oder sind die Italiener wirklich am vordersten Front gewesen. Ja, die sind nicht mehr da. Ich habe Geschichten aus Libanon, ich habe dort einen sehr netten Reiseleiter, der 2 Meter hoch ist, der Hassan, der hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, mit deutschen Urlaubern, sie durch die Bäcker-Ebene zu führen. Das geht halt ja alles nicht mehr. Das geht nicht mehr. Israel ist total zu durch die Pandemie und das hat dann natürlich nicht nur Reisebürokollegen hier sehr stark beeinflusst, aber auch die Partner vor Ort.
Wir haben ja Sie gebeten, vor der Sendung uns so einen Hinweis zu geben, was eine Musik sein könnte, die Sie mit Reisen verbinden. Und Herr Aslan, die Musik, die Sie uns genannt haben, die klingt so. Herr Aslan, was hören wir?
Das ist der algerische Künstler Idir, den ich auf einer Busfahrt, beziehungsweise nicht ihn, sondern seinen Song kennengelernt habe, auf dem Atlasgebirge in Marokko. Es ist von einem Berberdorf, von einer Tochter eines Berbers. Der Vater versucht, ihr zu erklären, ihr seiner Tochter, wie die Liebe groß zu ihr ist. Doch er muss die Tochter zwangsverheiraten, wegen dem Brautgeld und das assoziiere ich immer mit dem Maghreb. Maghreb ist der Fachbegriff für die Länder Algerien, Marokko und Tunesien. Ich bin ein riesen Marokko-Fan. Ich liebe dieses Land. Es ist die Ruhe-Oase. Und wenn Sie in Essaouira unterwegs sind oder in Marrakesch, die impulsierende Stadt, dann haben Sie natürlich ein ganz anderes Gefühl.
Da merkt man schon an der Stimme. Sie sind wieder in den Reiseeindrücken.
Ja, es ist tatsächlich so, wenn Sie in den Ländern unterwegs sind, und das sind leider Gottes bei mir nicht nur eins, zwei, sondern mehrere, dann fühlen Sie sich mit, in Marokko sind Sie wenn Sie an Marokko denken und es ist nicht einfach, dass Sie einen Katalog vorlegen, dann versuchen Sie sich Sie sind die Botschafter des Landes. Also wenn ich Marokko vermittle, fühle ich mich als Marokkaner. Wenn ich Italien vermittle, Arte Cultura, fühle ich mich tatsächlich eher als Italiener. Und erzähle dir vor, letztes Jahr war ich auf der Insel Elba, mitten in der Pandemie und habe meinen Urlaub trotzdem noch gemacht. Und wenn ich dann die Türkei oder hoffentlich eines Tages Iran vermittle, möchte ich mich auch wie ein Perser fühlen können.
Das ist jetzt das Stichwort für die Musik, die Herr Nourishat uns empfohlen hat. Die wird vielleicht manchen von euch Zuhörern des Podcasts bekannt vorkommen. Sie merken schon, der Marc hat eine bisschen ungewöhnliche Version rausgesucht von Somewhere Over the Rainbow. Herr Nourishat, warum dieser Titel?
Das resultiert daraus, dass ich, wenn ich dieses Lied höre, mich selber in ein anderes Land projiziere und diesen Moment genießen kann. Also bei mir ist es tatsächlich so, es löst im ersten Moment Gedanken an die Azoren aus, wenn man dort auf den Bergen steht und auf die Seen guckt und nur die Natur um sich hat. Das ist die totale Entspannung. Das ist halt das, was ich mit diesem Lied assoziiere. Und ich denke, es weckt auch bei vielen Leuten so ein bisschen das Fernweh, wenn man es hört. Also nicht abhängig von dem Text, sondern einfach nur von der Melodik. Es gibt einem ein gutes Gefühl und ja, es bringt ein bisschen Fernweh mit.
Spannend, Herr Nourishat, weil als Sie mir das geschrieben haben, welcher Titel das ist, habe ich sofort gedacht, USA-Reisenanbieter, das hängt sicher mit Kalifornien und mit sowas zusammen. Jetzt sind Sie in einem ganz anderen Ort.
Ja, es ist tatsächlich so, dass eine der beeindruckendsten Destinationen, die ich bereist habe, tatsächlich die Azoren waren. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und bin auch damals ganz unbedarft dahin geflogen und konnte selten so die Natur genießen wie auf diesen Inseln. Das war einfach faszinierend. Also kann ich jedem auch nur empfehlen. Es ist wunderschön und es ist nicht überlaufen und es ist einfach nur zum Entspannen perfekt.
Ich habe, als Sie jetzt die Musiken rausgesucht haben, habe ich mich erinnert, wir haben 5 Jahre in Ägypten gelebt, da war ich Hörfunkkorrespondentin und da gab es so Musiken, die uns auf Autofahrten begleitet haben. Und immer wenn ich die jetzt höre, bin ich da wieder und habe so die Eindrücke vor mir, die ich gesehen habe und lustigerweise habe ich dann so ein Heimweh-Fernweh. Also ich sehne mich nach nicht einfach weg, sondern ich sehne mich auch wohin, obwohl es ja keine Heimat ist, sondern nur eine Zeitheimat. Beobachtet das aber auch bei unseren Kindern, dass die bei bestimmten Gerüchen sagen, oh, das erinnert mich jetzt und dann werden die ganz sentimental. Kennen Sie sowas auch aus diesen Orten, an die Sie immer wieder gefahren sind, an die Heimat der Eltern? Sie haben es vorhin schon gesagt, Herr Aslan, Sie waren immer mal wieder in der Türkei. Gibt es da Gerüche zum Beispiel, die Ihnen jetzt einfallen?
Ja, mein Vater stammt ursprünglich aus der Region Ararat, angrenzend an der armenischen und persischen Grenze. Und wir haben tatsächlich in alle 3 bis 4 Jahre auch Urlaub im östlichen Kurdistan, in der Türkei Urlaub verbracht. Und Gerüche, ja, die Region ist bekannt für die Zubereitung und die Herstellung frischen Käses. Und da gibt es verschiedene Schafskäse-Variationen. Und wenn Sie es dann am Morgen dann mit diesem Fladenbrot frisch bekommen, dann ist der Geruch des Käses und des Fladenbrotes ganz anders.
Macht mich jetzt gleich hungrig.
Ja.
Ich muss nur einklinken.
Ja, bitteschön, machen Sie.
Es ist tatsächlich bei mir ähnlich. Ich habe ja, sag ich mal, in meiner Kindheit waren wir ja auch in den Ferien immer am Kaspischen Meer. Und da sind auch ganz viele Eindrücke aus der Kindheit, die dann schon immer wieder zurückkommen und wo man sich auch wieder hinsehnt. Gerade was Gerüche und auch Geräusche, also Wellengeräusche und auch Geschmäcker angeht. Das ist bleibend. Das zieht sich durchs ganze Leben durch.
Herr Nourishat, Sie sind 50 Jahre alt und als wir vor unserem Podcast miteinander gesprochen haben, haben Sie mir erzählt, Sie konnten eigentlich über lange Zeit nicht in den Iran reisen. Und wenn ich jetzt überlege, was Sie mir erzählen und wie nah Ihnen das alles ist, was macht das mit einem, ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht so, wie Esther Saub das gerade gesagt hat, es ist so ein Fernweh-Heimweh, Sie sind ja hier zu Hause, aber es ist natürlich die Heimat der Familie, die Herkunftsheimat sozusagen. Weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, so dass Sie sich darin wiederfinden.
Doch, im Prinzip schon. Also ich sag mal, dadurch, dass wir ja wirklich tatsächlich immer die kompletten Ferien dort waren, hat sich da ja schon das Gefühl der zweiten Heimat gebildet. Es war jetzt nicht so, dass ich in der Zeit Deutschland vermisst hätte oder umgekehrt. Aber von dem Tag an, wo wir nicht mehr hinreisen konnten, rein politisch, war es halt schon immer wieder ganz... Es gab immer diese Momente, wo man sich dahin gesehnt hat. Und das ist bis heute noch so. Also ich habe es auch bei meiner letzten Reise dann nicht geschafft, in die Region oder bis ans Kaspische Meer zu kommen, weil einfach die Zeit zu kurz war. Und das ist ein Plan, den ich auf jeden Fall für die Zukunft noch hege, dass ich einfach wieder in diese Region hinkomme und einfach mir das anschaue, wie es heute aussieht.
Viele Menschen hier in Deutschland haben ja jetzt mit der Pandemie zum ersten Mal erlebt, dass sie irgendwo nicht hinreisen konnten, dass Grenzen plötzlich zu waren. Oder andersrum, ich habe damals einen Tweet gesehen von einem Iraner, der hat seinen Pass fotografiert und hat geschrieben, erstmals in meinem Leben sind andere Pässe genauso wenig wert wie meiner. Es war einfach eine weltweite Erfahrung, nicht überall hinreisen zu können. Was bedeutet das fürs Reisen? Ist das jetzt wertvoller geworden?
Also ich denke, die Wertigkeit des Reisens ist den Menschen auf jeden Fall wieder bewusst geworden. Ich hoffe auch, dass wir es schaffen, innerhalb der Touristik nicht wieder die Reise zu verramschen, sondern den Wert beizubehalten. Weil wenn man über 20 Jahre zurückdenkt, da war es so, dass die Familie sich im Prinzip einen Sommerurlaub geleistet hat und vielleicht nochmal ein Wochenende irgendwo hingefahren ist. Durch diesen Discountermarkt etc. hat sich da ganz viel verändert und es wurde so viel auf den Markt geworfen zu immens schlechten Preisen und auch mit immens schlechter Qualität, dass die Kunden einfach nicht mehr den Wert der Reise gesehen haben. Und ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn es erstmal im ersten Moment wehtut, wieder zu spüren und zu merken, wie wertvoll der Urlaub ist und diese kurze Zeit, die man im Jahr hat, um einfach zu genießen, dass wir überhaupt diese Möglichkeit des Urlaubs haben. Ich meine, es gibt ja andere Länder, die weitaus weniger Urlaub haben. Die Deutschen sind ja da tatsächlich ganz weit vorne in Sachen Urlaubstage. Und wenn man überlegt, dass in anderen Ländern vielleicht mal 7 oder 10 Tage Urlaub vorhanden sind, dann denke ich, ist dort auch die Wertigkeit noch viel, viel höher. Und das ist das, wo wir hin müssen, dass die Leute verstehen, dass Urlaub wertvoll ist. Und da bin ich guter Hoffnung, dass wir das wieder schaffen.
Herr Aslan nickt.
Ja, in der Tat ist natürlich Urlaub sehr, sehr wertvoll. Es ist das nach Weihnachten und Ostern ist es des deutschen Lieblingsbeschäftigung, seinen Urlaub zu planen, ihn noch durchzuführen. Aber auch für die Migranten in der zweiten oder dritten Generation ist Urlaub sehr, sehr wichtig. Die Urlaubseindrücke mitzubringen oder die Verwandtschaft vor Ort zu besuchen, was während der Pandemie ja nicht möglich war. Wir erhoffen uns in Zukunft, was der Herr Nurisch hat, da kann ich mich meinem Kollegen anschließen. Der Mehrwert der Reisebüros ist es tatsächlich, den Verbrauchern qualitative Reisen zu vermitteln. Sie können natürlich an den Goldstrand für 299 Euro fliegen und eine Woche sich im Hotel einschließen. Das bringt Ihnen aber die Schönheit von Bulgarien nicht nahe. Wenn man Ihnen nicht erkennt, dass Sofia so eine schöne Stadt ist mit seinen Opern und mit seinen Prachten.
Bevor wir dann unseren Podcast beenden müssen, obwohl ich noch stundenlang mit Ihnen weiterreden könnte, die Frage, wenn Sie jetzt zurückschauen auf dieses vergangene Jahr, die Corona-Krise, was war so das Bewegendste, was Ihnen ein Kunde oder eine Kundin gesagt hat, die nicht reisen konnte, was das mit ihr gemacht hat und warum?
Wir haben da etliche Geschichten, die wir erzählen könnten. Wir haben Gastarbeiterkindern, denen ihre Eltern hier in der dritten Generation, der hier Opa, der 1960 nach Reutlingen gekommen ist, verstorben ist, ihn erstmal im Krankenhaus nicht sehen konnten, hier die heilige Waschung in Stuttgart oder in Reutlingen nicht durchführen konnten. Sie konnten dann nicht ihren Vater ins Heimatland bringen, mussten ihn dann hier in Reutlingen oder Tübingen beerdigen. Ja, das sind Schicksale. Ich habe Kundinnen, die ihre Enkelkinder in Übersee nicht besuchen konnten seit einem Jahr, weil sie sie nicht sehen können. Das ist natürlich auch traurig. Und ja.
Haben Sie auch noch eine Geschichte, Herr Norischat, von jemand?
Also ich kann mich da im Prinzip nur anschließen. Es ist tatsächlich so, dass wir auch sehr, sehr viele Migranten hatten, die bedingt durch die Reisebeschränkungen halt einfach nicht die Möglichkeit hatten, sich zum Teil von Großeltern, bei denen klar war, dass sie eine gewisse Zeit nicht mehr überstehen, zu verabschieden oder auch so im Familienkreis, wenn jemand schwer erkrankt war, einfach nicht dahin kam. Und das ist dann schon ein harter Schlag, auch für die Leute selber, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu unterstützen und zu helfen oder einfach nur Abschied zu nehmen. Und davon hatten wir sehr, sehr viele Fälle. Und das geht einem dann natürlich auch nah.
Wenn Sie auf das nächste Jahr schauen, Herr Richard, 2022, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich alles bis dahin normalisiert hat?
Sehr groß. Also ich sage mal, wir werden damit lernen, damit umzugehen, dass wir in einer Pandemie leben und dass die auch nicht so schnell ausgestanden ist. Also wer der Meinung ist, dass wir das jetzt einfach dieses Jahr hinter uns haben, der sieht die Zeichen nicht. Also Fakt ist, Corona wird uns begleiten über lange, lange Zeit, aber wir werden lernen, damit umzugehen. Und das ist eine der guten Eigenschaften der Menschen, dass wir Probleme angehen, dass wir sehen, wie wir Lösungen finden und dass wir auch irgendwann das Risiko richtig einschätzen. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr wieder reisen werden und auch wieder mehr reisen werden, weil die Leute einfach wissen, wie sie damit umgehen müssen und sich im Klaren sind, wie sie sich zu verhalten haben. Ich sag mal, wir lassen jetzt mal Querdenker und Sonstiges außen vor, aber das Gros der Menschen hat einen klaren Blick auf die Situation und bereitet sich auch darauf vor, wie sie damit umgehen und wie sie trotz der Einschränkungen ihren Urlaub verbringen werden.
Ja, da kann ich mich natürlich auch anschließen. Jetzt ist, glaube ich, statistisch gesehen 50% der Bundesbürger sind geimpft. Ich bin gute Dinge und gute Hoffnung. Ich bin der Überzeugung, dass das Jahr 2022 ein schönes Reisejahr wird, weil die Menschen mehr geimpft sind und geschützt sind. Und 2023 werden wir dann das Aufblühen des Welthandels hoffentlich wieder haben, falls bis dahin nicht die anderen politischen Neuigkeiten uns einholen. Ich meine, Reisen ist ja auch assoziiert gleichzeitig auch ein Flüchtling reist ja von Kabul nach Hamburg. Und auf der Welt bewegt sich einiges. Wenn ich mir einfach die täglichen Nachrichten anschaue, dass in Afghanistan tausende Menschen unterwegs sind, gerade über die persisch-türkische Grenze. Und ich denke, das wird eine sehr große Herausforderung.
Corona ist sicher nicht die einzige.
Richtig.
Zu den anderen Herausforderungen müssen wir dann noch einen Podcast machen, SWR Aktuell Mondial. Aber das war der heutige in unserer Sommerreihe Heimweh, Fernweh. Über Reisen und auch über schwierige Reisen in die Heimat. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an Yavuz Aslan, den Geschäftsführer von Schwabenlandreisen am Stuttgarter Flughafen.
Und an Cyrus Nurishat. Er ist zweiter Bundesvorsitzender des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros und hat selbst ein Reisebüro in Rennerod im Westerwald.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch bitte gerne in der ARD Audiothek. Oder auf eurer Podcast-Plattform und empfehlt uns auch gerne weiter. Nächste Woche geht es übrigens weiter in der Reihe Heimweh und Fernweh und dann um das Thema Pilgern.
Tschüss sagen für heute Esther Saub
und Marc Kleber.